ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Alles Möhre oder was. Diesen NDR Garten-Podcast hört ihr ja alle 14 Tage in der ARD Audiothek. Und wie immer sind wir auf der Suche nach spannenden Gartenthemen für euch. Und heute geht es um Beerensträucher. Also sowas wie Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, alles was es da so gibt. Vielleicht habt ihr ja auch vor, im Herbst ein paar Sträucher zu pflanzen. Und dann haben wir ja ein paar Tipps und Tricks für euch. Ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und mein Name ist Ralf Walter, ich bin ebenfalls Redakteur beim NDR und bei uns ist unsere Expertin, die Gärtnerin Susanne Matitzka aus der Baumschule Kevel. Der Betrieb liegt in Eldachsen und Eldachsen wiederum gehört zu Springe und liegt in der Region Hannover. Also Susanne, schön, dass wir heute bei dir sein können.
Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mal bei uns vorbeischaut.
Ja, Martina hat es ja schon gesagt, Obststräucher soll zunächst unser Thema sein. Später sprechen wir auch noch über Obstbäume. Ist es eigentlich tatsächlich so, dass selbst angebautes Obst am allerbesten schmeckt, so wie man es immer sagt und hört?
Ja, natürlich, weil man es genau dann ernten kann, wenn es reif ist. Es muss also nicht gelagert werden. Es schmeckt einfach besser vom Strauch.
Gut, wir stehen ja hier schon mittendrin und um uns herum auch tolle Sommerblumen. Es ist immer wieder ein Vergnügen, in der Natur zu sein und auch zu sehen, worüber man spricht. Und jetzt nähern wir uns hier den Himbeeren. Ja, ich musste erst mal ein bisschen weiter rangehen. Also, was macht die denn so reizvoll, Susanne?
Die Himbeere ist die Königin der Beeren, weil es eine sehr feine Beere ist. Und man kann eine lange Erntezeit erreichen, indem man Sommer- und Herbsthimbeeren pflanzt.
Königin klingt aber auch so, als wäre sie ein bisschen empfindlich.
Das stimmt aber nur in der Lagerung. Sie ist eben besonders die, wenn sie richtig reif geerntet ist, schnell matschig wird. Darum ist es eben wichtig, dass man sie selber pflanzt, um sie richtig lecker zu ernten.
Und der Strauch an sich, also die Pflanze an sich, ist dann nicht ganz so anspruchsvoll oder was braucht die?
Sie ist nicht besonders anspruchsvoll. Ein normaler Gartenboden reicht und je nach Sorte muss man ein Gerüst anbauen oder auch nicht.
Also so ein Spalier, wo die dann entlang wächst. Und du hast ja schon gesagt, es gibt Sommer- und Herbsthimbeeren. Und bei den Himbeeren gibt es ja auch den Himbeerkäfer. Und der fliegt, glaube ich, bis einschließlich Juni so umher. Und was macht der so?
Der ist verantwortlich für die Maden in den Himbeeren. Darum haben wir das große Glück, dass wir in den Herbsthimbeeren keine Maden haben. Also man nicht in jede reingucken muss, bevor man sie in den Mund steckt.
Weil dann nämlich der Himbeerkäfer nicht mehr fliegt und keine Eier ablegt.
Okay, das heißt, bei Sommerhimbeeren muss ich die Beeren besser mal aufschneiden, bevor ich sie esse.
Aufschneiden nicht, man kann da ja so reingucken und dann sieht man die schon. Also entweder Augen zu und rein oder halt vorher aussuchen.
Was würdest du machen, Martina?
Oh, ich bin ja Vegetarierin, da kann ich mich immer so ein bisschen drum rumdrücken, um so Maden essen, aber ja, ich würde wohl reingucken.
Ich auch natürlich. So, was ist das hier für eine Sorte, von der wir stehen?
Das sind jetzt die Herbsthimbeeren, das ist die Sorte Autumn Bliss. Eine ganz alte und bekannte Sorte und die hat den Vorteil, dass sie eben kein Gerüst braucht.
Und die Herbsthimbeeren haben noch einen anderen großen Vorteil, wenn wir mal an den Schnitt denken.
Es ist ganz unkompliziert, einfach wenn der Garten winterfest gemacht wird, bodennah abschneiden, denn alles, was im nächsten Jahr wächst, trägt dann auch. Bei den Sommerhimbeeren ist es ein bisschen komplizierter, da müssen dann die getragenen Ruten rausgeschnitten werden. Man sucht sich die kräftigsten raus und bindet sie dann an.
Okay, ich wäre also Team Herbsthimbeere. Kann ich die auch im Kübel halten oder muss sie in den Gartenboden?
Sie funktioniert gut im Kübel, aber es ist immer dann eine Kübelpflanze, also zweimal im Jahr düngen, regelmäßig gießen und im Winter aufpassen, dass sie nicht zu sehr vernässen.
Und wahrscheinlich braucht sie Sonne.
Sonne bis Halbschatten funktionieren Himbeeren gut.
Und wenn ich sie in den Garten pflanze, ganz normaler Gartenboden, hast du, glaube ich, gesagt.
Ja, alles muss durchlässig sein. Staunässe vertragen sie nicht so gut, aber sonst jeder Gartenboden.
Und wenn wir jetzt mal auf die Sommerhimbeeren blicken, was hättest du da sozusagen im Angebot?
Da haben wir Schönemann, das ist eben eine gute alte Sorte, die auch nicht so rutenkrank wird, oder William Nette.
Rutenkrank heißt, dann gibt es irgendwie einen Pilz, der sich da festmacht?
Genau. Das ist eine Krankheit der Himbeeren und dann brechen die Ruten zusammen und dann hat man keine Ernte.
Okay, also Himbeeren, das wäre schon mal der erste Tipp, sind ja auch total gesund.
Ja, Vitamin C haben wir überall drin, Kalium, Calcium.
Alles, was wir brauchen.
Absolut. Wann pflanze ich die denn jetzt?
Also, da sie im Topf sind, kann man sie immer pflanzen. Aber es ist für alle Gehölze am besten, wenn sie im Herbst gepflanzt werden. Dann ist der Boden warm, sie können noch ein paar Wurzeln machen und dann nächstes Frühjahr gut starten. Jetzt muss man halt viel gießen, muss man sich ein bisschen mehr kümmern.
Ja, und deswegen machen wir auch diese Folge jetzt, weil, Martina, es ist traurig, aber wahr, der Herbst ist nicht mehr weit.
Sag das nicht. Ich traue ja dem Sommer dann immer ein bisschen hinterher, beziehungsweise ich finde den Herbst sehr schön, habe dann aber immer Angst, dass es die letzten schönen Tage sind, bevor der Winter kommt. Das stresst mich irgendwie.
Aber einige Tage oder sogar Wochen haben wir ja noch. Und da könnte man ja natürlich eben tolle Obststräucher oder Gehölze noch in den Boden bringen. Haben wir die Himbeeren damit?
Ja, mit den Himbeeren sind wir durch. Wollen wir zu den Heidelbeeren gehen?
Das machen wir. Der Weg ist nicht allzu weit. Einmal umdrehen und schon stehen wir hier vor, ich weiß nicht, 4 Dutzend Heidelbeerpflanzen.
Ja, genau. Das sind ein paar mehr. Viele verschiedene Sorten. Die Heidelbeere hat so eine Besonderheit. Sie kommt in unserem Boden ohne Hilfe nicht klar. Sie braucht also diesen moorigen, sauren Boden. Und da müssen wir ihr ein bisschen helfen.
Das machen wir, indem wir Erde kaufen und ein paar Beutel. Und zwar Rhododendron-Erde hilft da immer.
Das ist genau die Erde, die sie brauchen. Man kann sie dann eben austauschen im Garten. Da muss man aber eigentlich eine Sperre machen, damit die Erde sich dann nicht verflüchtigt.
Vermischt mit der Erde, die so oder so schon im Boden ist. Und das sind Flachwurzler. Also ich muss nicht allzu tief ausheben.
Nicht tief, aber schön breit. Und da, wo der Boden sich dann ändert, da hört sie dann auch auf zu wachsen.
Und du hast ja gesagt, wir stehen hier vor Heidelbeeren. Aber die Früchte, die da dranhängen, sind rosa. Wie passt das denn zusammen?
Ja, es gibt auch rosa Sorten und ihr könnt gerne mal probieren.
Ja, bei Essen bin ich immer dabei.
Ja, und schon ist die Hand im Busch und die erste Heidelbeere, eine rosafarbene, wandert dahin, wo sie hin soll. Und wie schmeckt sie?
Extrem süß, extrem lecker und erstaunlicherweise eine Heidelbeere.
Ja, sie sind oft süßer als die blauen Sorten und sie haben den Vorteil, die Vögel kennen die noch nicht so genau und man muss nicht große Netze drüber machen. Sie bleiben für uns und nicht für die Vögel.
Das ist ganz praktisch. Aber wieso kennen die noch nicht? Ist das eine neue Sorte oder hier nicht so verbreitet draußen?
Es ist eine neuere Züchtung, ja. Und es ist halt auch eine Farbe, die Vögel nicht so sehen. Leuchtend rot und das Dunkle finden sie einfach besser, wenn sie von oben vorbeigeflogen kommen.
Lustig, dann lass doch einfach grüne Heidelbeeren züchten, dann denken die, es ist ein Blatt oder so.
Ja, könnte man ja mal überlegen. Wie heißt diese tolle Sorte?
Pink Lemonade.
Ja, so schmeckt sie auch.
Gut, und dann rücken wir mal ein Stück nach rechts, Martina. Da sind nämlich die, die wir so kennen, die traditionellen. Da ist auch noch eine, dunkel lilafarbene dran. Willst du die nicht auch mal probieren, so als Vergleich?
Das ist die letzte am Strauch, ich traue mich nicht.
Doch, gerne zugreifen.
Und das ist der bekannte Heidelbeergeschmack, auch sehr lecker.
Das ist welche Sorte?
Ich glaube, das ist Elisabeth.
Elisabeth. Ich habe ja zu Hause auch im Kübeln 4 verschiedene Heidelbeeren und die gedeihen eigentlich ganz ordentlich. Aber wir haben es ja eben schon von dir gehört, die Vögel sind auch immer dran. Also die Hälfte putzen die bei mir immer weg, aber macht nichts, die sollen ja auch was davon haben. Gut, was müssen wir bei Heidelbeeren noch beachten? Müssen die geschnitten werden?
Ja, man kann sie gut ausschneiden, also immer mal so 3 Triebe bodennah wieder rausnehmen, dann bauen sie sich schön von unten auf. Dann muss man bei der Heidelbeere nicht viel beachten, bis auf die Erde. Sie sind selbstfruchtend.
Also ich brauche nur eine Pflanze.
Braucht eigentlich nur eine Pflanze. Aber wenn man jetzt sagt, ich will 3 Pflanzen haben, dann kann man gut 3 unterschiedliche Sorten nehmen. Dann klappt das mit der Befruchtung besser. Es gibt eine, eben diese besagte Elisabeth, die ist sehr gut selbstfruchtend. Und noch interessant ist vielleicht für kleine Gärten, es gibt eine Sorte, die Ama, die wächst ziemlich straff nach oben. Die braucht nicht so viel Platz.
Trägt aber auch ordentlich Früchte.
Genau. Das macht sie auch.
Gut, Heidelbeeren abgehakt?
Ja.
Hier, da ist eine Feige, glaube ich, ne? Direkt daneben. Feigen, bei uns werden die auch immer beliebter und das lohnt sich auch im Garten eine mal reinzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Sie kriegt natürlich den geschütztesten Platz im Garten, den wärmsten. Sie werden etwas größer als die anderen Beerensträucher. Und es gibt so eine Sorte, die Brown Turkey, die ist auch wirklich gut winterhart. Die überlebt auch unsere Winter. Sonst, sie frieren nie ganz kaputt, sonst kommen sie halt jedes Jahr von unten wieder neu und dann dauert es mit dem Tragen.
Okay, dann haben wir auch die Heidelbeeren sozusagen in das Beet gebracht oder wir lassen sie im Kübel, geht ja auch wunderbar. Und gehen weiter zu den Johannisbeeren, jawohl. Und schwupps, schon stehen wir vor den Johannisbeeren und essen sogar leuchtend rote oder dunkelrote Früchte noch dran. Ganz toll.
Ja, Das ist die Sorte Jonker van Tetz. Die haben wir ein bisschen später gemacht, darum trägt die noch. Eigentlich ist es die Sorte, die als erstes trägt. Die fängt Ende Juni an. Bei den Johannisbeeren ist es auch so, dass man die Reifezeit mit verschiedenen Sorten auseinanderziehen kann. Dass man immer so 8 Wochen Johannisbeeren ernten kann, wenn man möchte. Die roten sind die beliebtesten und auch die bekanntesten. Und als späte Sorte haben wir da noch Rovada oder Rolan.
Jetzt würde ich gerne mal probieren, darf ich?
Mach bitte, ja. Ich halte auch das Mikro so lange. Die haben jetzt ja noch Früchte, aber die Blätter sehen irgendwie nicht mehr so gut aus, beziehungsweise zum Teil gibt es gar keine mehr. Waren die krank oder?
Das ist unserer Beregnung geschuldet. Die bekommen eben halt jeden Tag Wasser von oben und darum rücken die eher in den Herbst.
Ah. Und?
Ja, sehr gut. Also ein bisschen bitter, aber das ist, glaube ich, auch gewollt bei denen so. Und bitter ist ja auch immer gesund.
Wenn du was Bitteres essen möchtest, haben wir hier auch noch unsere Aronia-Beeren.
Ja. Aronia kenne ich gar nicht. Was ist das?
Die Apfelbeere ist zurzeit sehr im Trend, gilt als Superfood, wird oft getrocknet, so in Müslis und so gereicht. Aber die hat wirklich noch alle Bitterstoffe, da ist nichts rausgezüchtet, könnt ihr gerne mal probieren.
Na, okay, dann geht Martina mal wieder ran an die Aronia-Beere. Dunkel, dunkel, fast schwarz sieht sie aus. Oh, das Gesicht verzogen.
Also wird auf den ersten Blick, würde ich sagen, ist nicht mal essbar.
Doch, essbar ist sie, natürlich. Aber wie gesagt, die kann man eigentlich getrocknet, wenn sie so im Müsli vorkommt oder eben mit anderem Obst zusammen zu Marmeladen verarbeiten. Es ist einfach auch ein schöner, schöner Busch. Wird 2 Meter hoch, hat eine ganz wunderbare Herbstfärbung, weiße Blüte im Frühjahr. Wäre auch ein Zierstrauch.
Das stimmt, also die Herbstfärbung hat schon eingesetzt. Also hier sind rote und grüne Blätter dran. Sieht, wie ich finde, sehr apart aus.
Apart? Ach, Ralf, du hast immer so schöne Wörter. Ja genau, es macht mich nur traurig, dass die Büsche sich jetzt schon in die Herbstfärbung begeben.
Die sagen schon auf Wiedersehen für dieses Jahr. Oh, 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 die Zeit geht voran. So, hier, wenn wir uns umdrehen, hier ist ja überall was. Was haben wir da Schönes?
Da haben wir die schwarzen Johannisbeeren. Die Sorte Titania.
Titania, heißt das, die wird riesengroß?
Die Früchte sind größer als normalerweise und auch die schwarze wächst in der Regel höher als die rote und die weiße. Also da kommen wir schon mal auf 2 Meter.
Aber probieren ist jetzt nicht, ne? Da ist nichts mehr dran.
Leider nein, die sind schon abgeerntet.
Und bodenmäßig ist denen das egal, ne? Also die kommen überall gut zurecht.
Guter Gartenboden reicht allen.
Und auch guter Kübelboden würde gehen.
Ja, das geht auch. Also die Beerensträucher, dadurch, dass sie nicht so groß werden, können auch alle gut im Kübel gehalten werden.
Und zur Not kann ich ja schneiden.
Ja, bitte schneiden. Denn gerade Beerensträucher vergreisen sonst unwahrscheinlich schnell.
Also die haben dann unten nur noch kahle Stellen und oben hängt ein bisschen was rum und das will man ja nicht.
Nein, lieber mal so immer 3, 4 Triebe richtig von unten rausschneiden, dann bauen sie sich von unten auf.
Gut, wir sind noch nicht am Ende. Wo geht's jetzt hin?
Jetzt geht's zu den Stachelbeeren.
Zu den Stachelbeeren, jawohl. So, wir sind bei den Stachelbeeren. Die sehen schon, ja, ziemlich ja, so aus, als seien sie schon mitten im Herbst. Also da ist noch ein bisschen Blätter dran, aber keine Früchte. Stacheln haben sie noch übrig gelassen, freundlicherweise. Was ist das für eine Sorte?
Also hier sind jetzt alle Sorten vertreten. Das ist alles Hinumeki, ist die Grundsorte und die gibt es in Grün, in Gelb und in Rot. Und man kann sagen, die Grünen sind als erstes reif. Die haben nicht so viele Haare auf der Frucht, sind aber die sauersten. Die Gelben kommen dann in der Reife, die haben viele Haare, sind aber die süßesten. Und die Roten, muss man wirklich geduldig sein, bis sie tiefrot sind, sonst sind sie sauer wie die Nacht. Aber dann sind sie sehr lecker und mit der Behaarung hält es sich auch in Grenzen.
Tja, sauer wie die Nacht, okay. Martina, welche würdest du denn dann nehmen?
Tja, die Roten sehen bestimmt schön aus. Ja, ich wäre für die Roten.
Ja, ne?
Eine gute Wahl, zumal die auch nicht so schnell auf einmal reif werden. Man kann also immer, gerade als Naschus, immer wieder hingehen und sich ein paar holen.
Gilt das jetzt für alle Beerensträucher? Ich pflanze die jetzt im Herbst ein und schneide sie dann erstmal runter vom Winter, oder?
Das hängt davon ab, wo du sie kaufst. Wir schneiden die beim Verkaufen im Herbst, so dass sie eingepflanzt werden und dann können sie ins nächste Jahr starten. Dann kannst du ein Jahr lang überlegen, wie du das Beerenobst schneiden willst und dann musst du dann Frühjahr drauf anfangen.
Okay, das heißt, ich schneide dann eher im Frühjahr, bevor es neu raustreibt.
Genau, ausgehender Winter.
Ja, Krankheiten bei den Obststräuchern, die wir bislang angesprochen haben, gibt es da irgendwie spezielle oder sind die alle so resistent, dass wir uns da gar nicht groß Sorgen machen müssen?
Bei den Heidelbeeren braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. Die Johannisbeeren, da gibt es so eine Laus, die Blasenlaus. Das sieht dann ein bisschen unerfreulich aus. Die Blätter blasen dann so rot auf. Aber es ist halt eine Laus. die ist nach ein paar Wochen dann wieder weg. Bei den Stachelbeeren war ein großes Problem der Mehltau. Der ist zurzeit im Griff, aber Mehltau ist nicht dumm, der entwickelt sich ja immer hinterher. Was sie haben, ist diese Blattfallkrankheit, das ist auch ein Pilz. Aber dann sind die Früchte meist durch. Und wenn man die Pflanze regelmäßig schneidet, wird sie da auch nicht so durchgeschwächt.
Gut, noch Fragen zur Stachelbeere, Martina?
Ich glaube, ich bin schon schlauer als vorher.
Okay, geht mir genauso. Dann gehen wir noch ein paar Meter zu den
Brombeeren.
Ja, angekommen sind wir bei den Brombeeren und es hängen auch noch einige an einem Strauch. Und also wenn ich mich nicht täusche, sind die eigentlich eher rot und werden dann dunkel? Oder wie ist das zu erklären?
Genau. Die sind erst grün, dann werden sie rot und dann werden sie eben schwarz. Und man soll wirklich warten, bis sie alle dunkel sind, richtig dunkel sind und gut abgehen. Sonst sind sie auch zu sauer.
Es gibt ja ganz viel wilde Brombeeren, auch am Stadtrand, im Wald, die völlig ausufern. Die sehen jetzt sehr geordnet aus und die Früchte sind auch größer. Das ist dann einfach der Unterschied zwischen wilder Brombeere und kultivierter Brombeere.
Genau, das ist der Unterschied. Jetzt stehen wir auch gerade noch vor einer Dornenlosen, was ja auch sehr interessant ist.
Wie heißt die?
Das ist Navajo. Das ist eine ganz bekannte dornenlose Brombeere, die allerdings auch recht wüchsig ist.
Ich habe ja schon gesagt, da sind noch Früchte dran. Darf ich?
Stimmt, das ist bei Brombeeren tatsächlich ja relativ interessant, wenn die so wild um sich wachsen und man sich da mal ins Gestrüpp werfen muss zum Ernten. Wenn die dann keine Dornen hat, ist schon angenehmer, ne?
Ja, und diesem wilden Gestrüpp kann man ja auch durch Schnitt entgegenwirken.
Das stimmt. Mir fällt das immer nur draußen auf, so in der Wildnis.
Kann ich hier jetzt ohne Bedenken reinbeißen? Also da ist nichts anderes drin als Brombeere.
Kein Tier.
Ja, ist schon ein bisschen sauer, aber hilft.
Sauer macht lustig.
Ja, gut, dass du es sagst. Und Pflanzen auch ganz normal.
Bei mehrem Obst ist es immer das gleiche. Guter Gartenboden, Sonne, Halbschatten funktioniert. Die Brombeeren müssen an ein Gerüst und man zieht die Triebe am besten, dass sie aussehen wie ein V. Dann ist das übersichtlicher, man hat dieses Gemenge nicht, von dem du da geredet hast. Und man kann genau sehen, welche Ruten haben getragen, denn die schneide ich dann auch wieder raus. Dann treiben die neuen nach.
Sauer macht lustig, habt ihr ja gesagt. Also schneiden wie ein V oder pflanzen wie ein V und heißt halt wieder Buchstabe V und nicht wie das Tier, der Pfau.
Was noch vielleicht interessant ist, es gibt jetzt eine Sorte, die könnte man auch gut im Kübel halten. Denn sonst ist es mit so einem Gerüst und einem Kübel und das ist ein bisschen kompliziert. Das ist die Sorte Kaskade, die wird auch nur 50 cm hoch und bringt dann auch ein bisschen Freude auf den Balkon.
Das ist ja ein guter Tipp, aber die braucht auch das Klassische, sonst Sonne und Halbschatten. Also ich habe das Gefühl, um Brombeeren muss man sich sonst nicht so richtig kümmern, weil die eh wachsen und tragen wie blöde. Aber diese kultivierten Sorten brauchen wahrscheinlich schon ein bisschen Aufmerksamkeit.
Nein, besonders viel. Es ist das Schneiden. Das Schneiden, das Gießen, das Düngen.
Das würde ich hinkriegen.
Gut, dann haben wir zu den Brombeeren jetzt auch alles gesagt, was gesagt werden muss, denke ich mal.
Ja, mehr gibt's nicht dazu zu sagen.
Dann machen wir hier einen Strich unter den Aspekt Obststräucher und gucken mal zu den Gehölzen. Also ein Apfelbäumchen vielleicht oder Birnen sind ja auch sehr lecker, obwohl da gibt es ja diesen Birnengitterrost. Da sprechen wir gleich drüber. Wir gehen erstmal wieder ein Stück zurück. Bewegung ist ja auch gut. Nicht nur gesundes Obst hält fit, auch Bewegung. So, einmal quer durch die Baumschule. Es sind schon ein paar Meter, die man hier macht. Und jetzt stehen wir vor Apfelbäumen. Ja, also hängen Äpfel dran. Das ist ein Apfelbaum, ganz klar.
Ja. Das ist sehr gut erkannt, wunderbar. Hier stehen wir einmal vor dem Säulenobst. Das sind Apfelbäume, die so eine Höhe von 2 Metern erreichen, aber halt nicht so breit werden und nicht so diesen klassischen Obstbaumschnitt brauchen, also auch für Anfänger gut geeignet sind.
Und da kommt auch viel bei rum tatsächlich.
Ja, da sitzt schon einiges dran. Also man kann jetzt nicht ins Apfelsaftgeschäft einsteigen, aber so für das Normale reicht es.
Und die wachsen dann immer so als Säulenobst? Sie sind schon dahingehend gezüchtet oder muss ich denn irgendwann den Baum wieder so schneiden, dass er seine Definition erfüllt?
Bei den Apfelbäumen ist es ganz klar, dass sie Säule bleiben. Bei anderen Obstsorten, Kirsche und Birne, funktioniert es nicht ganz so gut.
Also falls es jetzt im Hintergrund so ein bisschen rumpelt, es donnert über uns so hier in der freien Natur, ein Gewitter zieht auf. Aber manchmal freut man sich auch über Wasser von oben.
Regen ist immer gut. Über Regen wird nicht gemeckert.
Okay, machen wir nicht. Nur zur Erklärung, falls es mal scheppert und ihr euch denkt, was machen die denn da? Also Säulenapfel haben wir gerade schon gesehen. Gibt es da auch ganz unterschiedliche Sorten oder ist da eine, die man so am häufigsten findet?
Nein, es gibt viele Sorten, Rhapsody, Red Cats und also sehr unterschiedlich. Vom Geschmack her sind sie alle gute Tapfeläpfel. Also liegen so um den Elster rum, sind nicht ganz so süß, haben unterschiedliche Reifezeiten oder auch Aussehen. Es gibt den Red River, das ist ein ganz knallroter Apfel.
Das heißt, das sind Bäume, die da schon von sich heraus mitbringen, dass sie eher so als Säule geradeaus hochwachsen und nicht, dass man die speziell so gezüchtet hat oder dass man auch einen Elsterapfel da einbringen könnte, dass er Säulenobst wird.
Nein, das wird ein Elster nie. Es sind ganz eigene Sorten, die so veredelt werden bei uns auf die Unterlage und dann als Säule wachsen. Es gibt die herkömmlichen Sorten nicht als Säule, das gibt es nicht. Bei den Obst gibt es immer drei verschiedene Wuchsformen. Wir haben Hochstämme, Halbstämme und Büsche und dafür auch immer die entsprechenden Unterlagen. Also die Hochstämme, die richtig großen Apfelbäume, die kommen auf den Sämling und diese schwachen, kleinen Bäume, die haben eine besondere Unterlage, die nicht so wüchsig ist, dadurch wird die Sorte dann nicht so groß.
Okay, haben wir verstanden, nicht?
Ja, aber Wissenschaft für sich, ne? Man muss wissen, was man hinterher rauskommen soll.
Und beim Kaufen wahrscheinlich auch sagen, ich möchte einen, der nicht ganz so groß wird, also oder nur so einen buschigen Apfel oder einen Säulenapfel. Birnen sind ja eigentlich auch beliebt, aber ich habe so den Eindruck, so viele Birnbäume in Privatgärten sieht man gar nicht mehr.
Ja, das Problem an den Birnbäumen ist, dass sie dann doch relativ viel tragen und man mit einer Birne halt nicht so viel anfangen kann wie mit einem Apfel. Zum anderen war eine Zeit lang sehr verbreitet, die Sorte, die man kennt, zu pflanzen, nämlich Williams Christ. Das ist eine ganz frühe und die ist auf einmal reif, wird nach 3 Tagen matschig und kann man auch nicht im festen Zustand essen. Die ist so hart, da kriegt man die Zähne gar nicht rein. Aber es gibt wirklich Sorten, die sind viel, viel angenehmer.
Welche wären das?
Die werden auch nicht so breit. Das ist Concord oder Condo. Konferenz kennt man vielleicht schon eher.
Also ich jetzt, aber vorher auch noch nicht. Und bei Williams Christ, da hast du so gelacht, Martina. Denkst du da an irgendwie so ein Getränk?
Ja, das ist das Erste natürlich, was mir in den Sinn kommt. Dass man offenbar gut Schnaps draus brennen kann, wenn man sie schon nicht essen kann so gut.
Das kann man im häuslichen Haushalt natürlich nicht so gut hinkriegen mit dem Schnaps brennen.
Nein, wahrscheinlich nicht. So, und Birnengitterrost, ist das auch noch ein Problem? Also vom Wacholder geht der dann ja rüber an die Birnen und dann werden die Blätter, glaube ich, so rot gesprenkelt.
Ja, der Birnengitterrost ist ein Problem und er ist eben nicht in den Griff zu kriegen, wenn dieser Wacholder in der Nähe steht. Es sind bestimmte Wacholderarten, die den haben. Der Pilz sitzt im Frühjahr auf dem Wacholder, zieht dann gemütlich auf die Birne und geht dann wieder zurück. Wenn es nicht ein starker Befall ist, macht es dem Birnbaum nichts aus. Nur wenn fast alle Blätter betroffen sind, dann schwächt es ihn über die Zeit dann doch.
Du hast ja eben bei den Äpfeln auch den Ertrag so angesprochen. Da wundern sich ja manche Menschen, dass der Apfelbaum in dem einen Jahr super voll hängt, voller Äpfel, und im nächsten Jahr ist dann weniger dran. Ich glaube, man nennt das dann Alternanz. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt, dass der Baum sich dann ein Jahr Ruhe gönnt quasi. Das tritt besonders bei so Sorten wie Goldparmene auf oder so. Die machen das wirklich. Die tragen ein Jahr viel und machen dann ein Jahr Pause, sammeln die Kräfte und sind im übernächsten Jahr dann wieder dabei.
Aha, haben sich also einmal so richtig verausgabt und dann, wie man das ja auch kennt, muss man sich mal ein bisschen regenerieren.
Das ist wichtig.
Genau, sonst kommt man über keine ganz lange Distanz.
Sonst gibt es Apfelburnout.
Apfelburnout. Mensch.
Wir haben ja bei den Sträuchern jetzt auch ganz viel über Schneiden gesprochen. Wie ist denn das jetzt bei den Obstbäumen? Da muss man auch ordentlich ran, oder?
Richtig ran. Also bei dem Beerenobst sage ich immer, Hauptsache es wird überhaupt geschnitten, dann ist es gut. Aber bei den Apfel- und Birnenbäumen muss man es schon richtig machen. Und das kann man wirklich jetzt hier in 2 Minuten nicht erklären. Da muss man Fruchtholz und anderes Holz unterscheiden lernen. Es ist manchmal auch sogar noch eine Sache der Sorte, wie sie geschnitten werden will.
Okay, machen wir vielleicht mal separat und so einen wissenschaftlichen Beitrag dazu.
Nee, man sollte es schon am Ende verstehen, aber ich glaube, es lohnt sich. Genau, aber es interessiert mich schon, was ist Fruchtholz und was ist dann anderes Holz?
Also es gibt das, was die Leute mal so als Wasserreiser bezeichnen. Das ist ein Zweig, ein Trieb, wo keine Blütenknospen angelegt sind. Und dieses Fruchtholz, das ist kürzer, kurztriebiger und da sind dann die Blütenknospen dran, woraus dann im nächsten Jahr die Früchte entstehen.
Und ich habe, glaube ich, schon mal gelernt, je waagerechter der oder das Fruchtholz so vom Baum weggeht, desto ertragreicher ist es auch.
Genau, das ist, hat dann noch was wieder mit der Saftwaage zu tun. Man kann ja auch bei jungen Obstbäumen Gewichte reinhängen, dass die Zweige runterkommen und eher ins Tragen kommen.
Hört sich interessant an, aber scheint auch ein bisschen Arbeit drin zu stecken, wenn ich mir denke, dass ich da die Äste noch runterbinden muss oder irgendwelche Steinchen dranhängen soll. Oh wei.
Gut, aber wenn du hinterher viel Äpfel haben willst, dann musst du halt auch ein bisschen investieren, Ralf.
Ja, dann ran an die Saftwaage. Gut, Kirschen, sind die auch immer noch begehrt?
Ja, es ist natürlich immer die Aussage, wir hätten gerne Süßkirschen ohne Maden. Da sage ich dann immer, Kirschen teilen wir immer, die ersten, die frühen mit den Vögeln, die späten mit den Würmern. Da kann man sich entscheiden, mit wem man gerne teilen möchte. Also in den frühen Sorten wie Burlat oder Earlais sitzen nicht so viele Maden drin, aber je später und je dunkler und je saftiger die Kirsche wird, umso lieber kommen auch die Maden da rein.
Also aufschneiden und nachgucken.
Oder Augen zu und rein.
Aufschneiden, nachgucken.
Ja, wäre, glaube ich, auch meine Herangehensweise. Zwetschgen oder Pflaumen, was ist der Unterschied?
Botanisch gibt es da gar keinen und da gibt es regional immer, jeder hat da so seine eigene Lesart. Die einen sagen, die Pflaumen sind größer und süßer und weicher, aber das muss nicht unbedingt sein, denn es gibt Zwetschgensorten, neuere, die sind jetzt auch sehr groß, die neu gezüchtet worden sind.
Wie heißen die?
Das wäre Hanita oder President. Das sind relativ große Zwetschgen.
Aber da habe ich dann auch so einen richtigen Kracher im Garten. Also so einen Baum, der, weiß ich nicht, 8, 9, 10 Meter groß wird?
Nein, auch da gibt es schwache Unterlagen, also Wurzeln, die nicht so stark wachsen. Das ist die Unterlage Pixie. Da werden die dann so 2,5, 3 Meter hoch. Also neben den Zwetschgen und den Pflaumen gibt es ja auch die Renekloden. Und das ist oftmals das, was in Läden so als Pflaume verkauft wird. Renekloden sind rund und sind gelb oder grün oder auch rotblau, sind deutlich süßer als die Zwetschgen und sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und ich finde es eigentlich schade. Also man kann sie verwenden wie Zwetschgen oder Pflaumen, auf dem Kuchen nicht so, aber auch zu Marmelade verarbeiten und sie sind echt, echt lecker.
Wir sind ja hier, kann man ja sagen, auf dem Lande. Ne? Hier Springe, Eldachsen, Kahlenberger Land. Ist denn dieses Selbst-Marmeladekochen jetzt wieder ja, Aufleben?
Hier hat es ja nie so richtig aufgehört. Also es ist ja eher das urbane Umfeld, das angefangen hat, Marmeladen zu kochen. Also hier wurde ja schon immer Marmelade durchgekocht sozusagen.
Ja, also ich koche auch Marmelade. Aber tatsächlich dann, gut, von den wilden Brombeeren haben wir jetzt Marmelade gekocht. Und wenn Erdbeeren drohen, so matschig zu werden, die wir natürlich vorher gekauft haben oder so selber gepflückt auf so einem Feld, dann werden die auch zur Marmelade gekocht. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, es ist halt eher so der Trend, man will in der Stadt auch was selber machen.
Das denke ich auch.
Gibt es denn sowohl, wir waren jetzt ja gerade bei Obstbäumen, aber auch nochmal bei den Bärensträuchern, irgendwelche neuen Trends?
Also was schon länger ist, ist die Goji-Beere. Da soll man ja 100 Jahre alt werden, wenn man sie isst. Ich sage immer, man muss sie aber auch 90 Jahre gegessen haben, um das zu erreichen. Das lässt aber auch nach. Aber es ist generell der Trend zum Beerenobst auf dem Balkon.
Und die Goji-Beere, wie sieht die denn aus?
Das ist auch ein Kletterstrauch und die hat so längliche Orangenfrüchte, relativ klein. Kann man auch zusammen mit der Aronia-Beere trocknen und ins Müsli tun. So alleine ist sie auch nicht besonders lecker.
Und du hattest vorhin ja was gesagt, nochmal Kamtschatka, Kambodscha, nein, was war das? Du hattest vorhin noch eine Bärensorte genannt.
Das ist die Kamtschatka-Beere oder die Mai-Beere. Und die schmeckt ähnlich wie die Heidelbeere, braucht aber diesen besonderen Boden nicht. Die kann man in jeden normalen Boden stecken. Da sie aus der Kamtschatka kommt, ist sie super frosthart und sie trägt im Mai. Also gleich so nach den Erdbeeren.
Genau, da muss man nicht so lange warten. Also auch eine perfekte Ergänzung zu den anderen Sorten.
Genau, also man kann von Mai bis, wenn man Brombeeren hat, September immer Beerenobst essen.
Unser Ziel, oder?
Das klingt richtig gut. Also ich sehe mein Müsli da morgens vor mir und
die Kamtschatka-Beere purzelt rein.
Alles, was wir hier hatten. Jetzt muss ich nur noch einen Ort finden, wo ich das alles anbauen kann.
So, da haben wir ja einiges gehört über Obststräucher und Obstgehölze. Einen ganz großen Dank an Susanne Matitzka von der Baumschule Kevel in Eldachsen bei Springe.
Ja, ich danke für euren Besuch. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das heißt, wir könnten irgendwann mal wiederkommen.
Ganz bestimmt.
Okay. Ja, damit sind wir dann auch schon wieder am Ende angekommen. Und wenn ihr noch mehr hören wollt, kein Problem. Es gibt von Alles Möhre oder was bereits ganz, ganz viele weitere Folgen. Die findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Und in 14 Tagen gibt es dort dann auch die nächste Folge.
Genau, und so lange könnt ihr euch natürlich auch die Zeit mit anderen Podcasts vertreiben, aber auch nur, wenn ihr alle Möhrenfolgen schon durchgehört habt. Und ansonsten empfehlen wir euch zum Beispiel den Podcast Das Wissen vom SWR. Die Kolleginnen und Kollegen haben da nämlich auch eine Folge zum Thema der Obstgarten gemacht. Wie Apfel, Dattel und Kirsche kultiviert wurden, heißt die. Denn vermutlich wurden vor 8000 Jahren schon die ersten Obstgärten angelegt. Und das waren dann Orte der Macht, der Forschung und der Nahrungsquelle. Findet ihr auch in der ARD Audiothek, falls ihr euch ein bisschen für Obst und Geschichte interessiert.
Und abonniert uns auch bitte. Das ist natürlich kostenlos und ja, wir sagen es ja ganz oft, wir würden uns total drüber freuen, wenn ihr ein Abo bei uns abschließt.
Genau, Abos, die nichts kosten, sind immer die besten und wir freuen uns natürlich, wenn wir euch inspirieren können.
Und wenn ihr Gartenfragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an garten@ndr.de. Ja, Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Wir sagen jetzt tschüss. Ralf macht es dann noch mal ein bisschen ausführlicher.
Ja, am Ende, nicht? Und wie immer wünschen wir euch am Ende nämlich viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt:
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.